Freigeist. Ich kann mich kaum noch an meinen letzten Traum erinnern. Die Bilder verflüchtigen sich umso schneller, je krampfhafter ich sie zu halten versuche. Leise fluchend schaltet Arif neben mir den Handywecker aus und dreht sich nochmal auf die Seite. Ich widerstehe dem Drang, meine Augen zu öffnen. Hinter meinen geschlossenen Lidern pulsieren die Lichtstrahlen, die durch die schweren Vorhänge fallen. Er rückt noch einmal näher an mich ran und küsst meine Wange. Es ist unerträglich heiß. Dann steht er endlich auf. Als ich das Prasseln der Dusche hören kann, reiße ich die Augen auf. Es fühlt sich an wie Auftauchen, die Lunge endlich wieder mit Sauerstoff zu füllen. Ich schwitze. Erst als Arif die Wohnung verlässt, stehe ich auf. Ich nehme Tabak und Filter von dem Tisch, der aus einer Bierkiste und Preschbaumplatten zusammengezimmert ist. Auf der Suche nach dem Feuerzeug schweift mein Blick durch das Zimmer. Im Billy-Regal stehen die gesammelten Werke von Marx neben zerlesenen Harry-Potter-Bänden. Aus den im Packpapier gewickelten Schuhkartons quillen vergilbte Fotos von fremden Menschen in fremden Vorgärten. Arif kauft sie auf Flohmärkten, in Antiquitätenläden und hängt die schönsten davon an die Wand über seinem Schreibtisch. Ich finde das Feuerzeug in einer Jeans, die achtlos auf dem Boden liegt. An der dunkelroten Küchenwand hängt ein Mondkalender. Heute ist der perfekte Tag für einen Frühjahrsputz. Ich koche mir einen Tee, setze mich auf den kleinen Balkon und drehe mir eine Zigarette. Vor 8 Monaten hatte ich meine Klamotten in einen Koffer gestopft, Zahnbürste, meine Teekanne und die Dr. Who-DVD-Sammlung geschnappt und war aus dem Zimmer im Wohnheim zu Arif gezogen. Es ist seine Wohnung geblieben. Ich puste über meinen Tee und beobachte, wie die Oberfläche sich kräuselt. Arif teilt meine Wut auf das System. Wir hatten uns auf einer Demo kennengelernt. Antifa, schwarzer Block, gegen den braunen Mob auf Leipzigs Straßen. Wir standen im Gedränge nebeneinander, als die ersten Steine flogen. Adrenalin in den Adern, Tränengas in den Augen. Er hat mich in einen Hauseingang gezogen, bevor die Polizei die Blockade sprengte. Unser erster Kuss schmeckte nach Gras und schalem Bier. Ich nehme einen letzten Zug und drücke die Kippe in einen Blumentopf. Es zeugt nur noch ein eingetrockneter Stängel davon, dass hier mal etwas gepflanzt wurde. Ich checke mein Handy, während ich auf dem Klo sitze. Jemand hat mir auf die Mailbox gesprochen. Ich weiß sofort, wer es ist. Pauls Stimme klingt seltsam blechern durch die Lautsprecher meines Handys. Wieso ich mich so lange nicht gemeldet habe. Er sei am Wochenende in der Stadt. Eine Konferenz oder so. Ob ich Zeit habe. Ich kam gerade aus meinem ersten gemeinsamen Urlaub mit Arif zurück, als ich ihn im ICE Richtung Berlin kennengelernt hatte. Arif und ich waren mit Backpacks durch die Türkei getrampt und hatten seine Verwandten in Istanbul besucht. Es fühlte sich an, als würde ich an meinem eigenen Glück ersticken. Er war auf dem Weg in die Altbauwohnung am Prenzlauer Berg zu Frau und Kindern. Ich wollte meine Eltern in der grauen Kleinstadt in Brandenburg besuchen. Karl-Peter-Straße, 800 Meter Asphalt mit sorgfältig gefegtem Bürgersteig, wo sich die kleinen Leute die kleinen Träume vom Eigenheim, Familienauto und Thermomix erfüllen. Hier war ich groß geworden, in der Neubausiedlung, wo ein Haus dem anderen glich, wo sich die gelangweilten Kids der Mittelschicht abends zu Rechtsrock ins Koma saufen und Hakenkreuze an die Schaukel am Spielplatz schmieren. Paul hat ein klassisches Gesicht. Graue, fast farblose Augen und schwarzes Haar mit den ersten silbernen Strähnen. Er trug eine Krawatte mit Nadelstreifen und einen schmal geschnittenen Anzug. Ich steckte in meinen ausgetretenen Nikes und einem Nirvana-Shirt. Uns trennten 20 Jahre und eine Weltanschauung. Paul nimmt mich manchmal für ein langes Wochenende mit nach Sylt, wo wir Sekt mit Blick aufs Meer trinken und uns Frühstück ans Bett bringen lassen. Wenn abends sein Handy klingelt, schließt er sich im Bad ein und ich höre ihn mit gedämpfter Stimme seinen Kindern ein Gutennachtlied singen, etwas von Meetings und Vorträgen erzählen. Seine Frau heißt Emma. Die beiden haben sich beim Studieren kennengelernt. Ich habe ihr Gesicht mal auf einem Foto in seinem Portemonnaie gesehen. Emmas Haare fallen ihr in langen rotblonden Locken über die Schultern. Die blasse Haut ist mit Sommersprossen gesprenkelt. Ich stelle mir vor, dass sie federleicht durchs Leben wandelt, morgens den Kinderwagen durch den Stadtpark schiebt, in der Hand einen Coffee to go, danach zum Brunch mit den anderen Müttern aus der musikalischen Früherziehung, 5 Jahre Studium für Kochen, Windeln wechseln und Hausaufgabenhilfe. Ich frage mich, wer von uns beiden gescheitert ist. Als Arif am Nachmittag nach Hause kommt, habe ich mich kaum vom Fleck gerührt. Ich sitze noch immer auf dem Balkon, trinke Rotwein, denn nüchtern bin ich schwer zu ertragen. Auf dem Tisch stapeln sich ein paar ungelesene Bücher für die Uni. Manchmal fühle ich mich so taub, dass es mir schwerfällt zu sagen, ob ich träume oder wach bin. Er setzt sich neben mich und zieht mich an sich heran. Keinen guten Tag gehabt? Seine Finger streichen über die Bücherrücken. Ich glaube, ich bin kein guter Mensch, murmle ich vor mich hin. Quatsch. Er küsst meine Stirn und steht auf. Möchtest du was essen? Arif glaubt nicht an das Konzept von Gut und Böse. Jeder, sagt er, ist nur das, was die Welt aus ihm gemacht hat. Ich glaube, wenn es einen guten Menschen gibt, dann ihn. Er fragt immer nach dem Warum. Wenn er diskutiert, dann um zu verstehen und nicht um sich selber reden zu hören. Ich dagegen werde nur laut. Ich beobachte ihn dabei, wie er eine Zwiebel schneidet und Wasser für die Nudeln aufsetzt. Wenn ich Paul treffe, dann streiten wir viel. Darüber, dass ich weniger rauchen soll, über die Bankenrettung, ob man Fleisch essen darf oder über den Kapitalismus an sich. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe zu verlieren, spiele ich meinen größten Trumpf. Schrei ihn an, dass er Emma verlassen soll. Dass ich nicht für immer die andere Frau bleiben kann. Manchmal fühle ich mich dann besser. Es riecht nach angebratenen Zwiebeln und Basilikum. Ich nehme einen letzten Schluck Rotwein, gebe mir einen Ruck und stehe auf. Mein Bauch fühlt sich flau an. Vielleicht ist es nur die Leere, die der Zigarettenrauch nicht füllen kann. Während ich den Tisch für zwei decke, probiere ich munter Smalltalk zu halten. Aber Arif durchschaut mich. Er legt seine Stirn in Falten und schaut mich voller Sorge mit den fast schwarzen Augen an, während ich halbherzig in meinen Spaghetti stochere. Bin heute noch mit Clara verabredet, wollen auf ihre bestandene Prüfung anstoßen. Nuschel ich zwischen zwei Bissen. Die Lüge hat meinen Mund ganz von selbst verlassen. Nach dem Essen verschwinde ich ins Schlafzimmer, schlüpfe in eine enge Jeans und schminke mir die Augen dunkel. Er sitzt am Schreibtisch und arbeitet an einer Hausarbeit, als ich die Wohnung verlasse. Mit Sonnenuntergang wird mein Selbstmitleid stärker. Der Nieselregen legt sich auf meine nackten Arme, während ich mit dem Fahrrad ein paar Straßen weiterfahre. Der Typ, der das Glück in Form von kleinen Pillen verkauft, wohnt noch bei seinen Eltern. Ich klingel ihn zweimal kurz an, als ich im Treppenhaus neben meinem hässlichen Porzellan und stehe. Er öffnet die Tür. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Nachrichten. 3 Dutzend Menschen ums Leben gekommen beim Anschlag irgendwo am Horn von Afrika. Und ich komme mit meinem perfekten Leben nicht klar. Ein Plastiktütchen wechselt den Besitzer. An der Tanke hole ich mir Jägermeister in einem kleinen Fläschchen und spüle die Tablette damit herunter, damit ich mich wenigstens heute Abend nicht mehr ertragen muss. Dann ab in den Club, wo ich mich in der lauten Musik verlieren kann. Mein Körper löst sich auf und wird Teil der schwitzenden, zappelnden Masse. Ich fühle mich lebendig. Es dämmert bereits und in meinen Ohren wummert noch immer die Musik, als ich nach draußen auf die verlassene Straße taumele. Langsam spüre ich die Einsamkeit meines eigenen Körpers wieder. Alleine mit dem flauen Gefühl im Magen steige ich aufs Rad und fahre Richtung Bahnhof. Die aufgehende Sonne taucht die Stadt in Zuckerwatte rosa. Ich stelle mir vor, wie kleine Kinderfüße über das Echtholzparkett in Pauls Wohnung tapsen, um sich morgens nochmal ins Bett von Mama und Papa zu kuscheln. Am Automat ziehe ich mir ein Ticket nach Berlin. Im Zug sitzen ein paar Pendler mit eingefrorenen Mienen auf dem Weg zur Frühschicht. Ein Mädchen mit schlecht gefärbten Haaren, die angelehnt an der Schulter ihres Freundes pennt. Und ein Kerl, der in eine Tüte kotzt. Ich lehne mich an das kühle Fensterglas Und während mein Atem die Scheibe beschlägt, wird mein Kopf langsam klarer. Nicht viel später zerdrücke ich den Stummel meiner Zigarette auf der Willkommen-Fußmatte vor seinem Haus. Familie Klein. Ich klingel Sturm. Es summt und ich drücke die Tür auf. Eine Frau im rosa Frottee-Bademantel steht in der Wohnungstür. Auf dem Arm hält sie einen kleinen Jungen. Er hat Pauls Augen und ihre rotblonden Locken. Manchmal tue ich anderen weh, nur mein Unglück zu verteilen. Manchmal fühle ich mich dann besser.